Moin moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Hier ist Daniel, ich bin nicht alleine hier. Schön, dass du da bist, Marius.
Ja, moin Daniel, moin an euch da draußen.
Was ein Sunday Night Football Game. Mal wieder hast du deinen Tee gebraucht, nehme ich an, morgens früh. Und ich habe ehrlicherweise im vierten Viertel nicht mehr dran geglaubt, dass das diesmal funktioniert. Am Ende kam der Grim Reaper Mahomes wieder, hat gewonnen und wir haben einen neuen Nickname für Travis Kelce, der Chargers Killer. Klingt gut, oder?
Das klingt sehr gut, ja. Die NFL wusste, glaube ich, schon, warum sie dieses Spiel zum Sunday Night Game getauscht hat. Die sichere Bank für alle diejenigen, die es dramatisch und bis zur letzten Sekunde hochspannend lieben. Also wir ja schon mal nicht, also zumindest ich morgens um 5 oder 5:30 kann darauf verzichten. Aber ja, es gibt, glaube ich, keine einfachen Spiele mit entspanntem Ausgang gegen die Chargers. Das soll einfach nicht sein.
Aber die Chargers haben doch die gesamte Saison echt einige unzufriedenstellende Leistungen geliefert. Wieso ist gegen uns dann, Mike Williams war nur kurz da, aber Keen Allen war wieder voll da und ein extrem gut aufgelegter Justin Herbert, der wirklich also bis auf ganz wenige Ausnahmen wirklich fast genauso gut aussah wie Mahomes auf der anderen Seite. Wieso spielen die gegen uns alle immer so stark?
Diese Frage habe ich heute, glaube ich, 5-mal gelesen in Kommentaren unter Postings mit Chiefs-Content und ja, ich habe noch nicht die treffende Antwort gefunden. Ich glaube, einer hat irgendwie geschrieben, dass der persönliche Super Bowl für die Chargers ist gegen die Chiefs, ja, und da kannst du die ganze andere Saison über die größte Grütze zusammenspielen, aber dann, wenn es gegen die Chiefs geht, da kommt es immer drauf an und dann wachsen die alle über sich hinaus. Auch die Tatsache, dass gefühlt so der gesamte Starting Wide Receiver Core noch Mitte der Woche eigentlich questionable war, kommen die dann alle wieder zurück. Natürlich haben nicht alle die ganzen Snaps gespielt, aber allein die Tatsache, dass die da wieder zurückgekommen sind, fit waren und natürlich, wenn es gegen die Chiefs geht, da kommen sie alle wieder an und spielen dann das Spiel ihres Lebens gefühlt.
Ich glaube, dieses Spiel hat nochmal uns allen ganz klar vor Gesicht geführt, dass wir zwei unfassbare Footballspieler in den Reihen der Chiefs haben und dass mit Patrick Mahomes und Travis Kelce wirklich wahrscheinlich auf ihren Positionen mit die besten Spieler aller Zeiten. Patrick Mahomes jetzt irgendwie als den besten Spieler aller Zeiten zu benennen, ist natürlich schwierig. Trotzdem, wenn man sich die Statistiken anguckt, wenn man sieht, wie er wirklich All-Time-Quarterback-Rekorde eigentlich jedes Jahr pulverisiert. Er hat die meisten Yards, er hat die meisten Touchdowns bei der respektiven Nummer an Spielen, die man haben kann. Travis Kelce hat Gronk jetzt auch überholt in 100 plus Yards Spiele, hat schon wieder 3 Touchdowns geholt, ist glaube ich mit Tony Gonzalez der Einzige, der 3 Spielzeiten mit über 10 Touchdowns hat als Tight End. Die Zahlen, die sie aufmachen, sind unfassbar und ich glaube, das sehen zu dürfen, mitzubekommen als Chiefs-Fan ist wirklich unglaublich. Da können wir ganz, ganz viel Danke sagen und trotzdem schaffen sie es aus meiner Sicht ganz selten, Spiele ganz klar und deutlich für sich zu entscheiden. Das ist so ein bisschen das, was unsere Herzen und Nerven sehr leiden lässt. Ich fand insgesamt ein wirklich würdiges Sunday Night Football Spiel und es ging eigentlich so los, wie es immer losgeht, oder? Die erste Halbzeit war viel, viel Licht, aber auch fast noch mehr Schatten, oder?
Es ging so los, wie wir das eigentlich schon fast gewohnt sind in dieser Saison von den Chiefs. Jetzt nicht nur gegen die Chargers, wir hatten ja schon das Woche-2-Game, wo ähnlich angefangen sind. Ich habe mal geschaut, man hätte quasi so die ganzen, wahrscheinlich 80% meiner Notizen Woche 2 hätte ich mitnehmen können und wir hätten exakt das ähnliche Spiel gehabt. Und es ist ja auch mit 3 Punkten Abstand wieder ausgegangen. Also in Woche 2 27-24, in jetzt Woche 11 27-30. Also die Parallelen waren da und auch in der ersten Halbzeit haben wir wieder gemerkt, jetzt mal unabhängig von den Dingen, die du nicht vorhersehen kannst, wie die ganzen Verletzungen, die mit Sicherheit auch viel am Gameplan quasi ja, getan haben. Also es wäre mit Sicherheit auch anders ausgegangen, beziehungsweise hätte anders ausgesehen. Aber trotzdem hatten wir teilweise wieder die gleichen Probleme, die wir immer haben. Und haben erst wieder mit Nachjustieren in der Halbzeit besser ausgesehen. Und ich finde das sehr erstaunlich, weil das tatsächlich nicht nur beim Chargers-Spiel in Woche 2 so war, sondern das zieht sich durch die gesamte Saison durch, dass wir erst immer so ein bisschen, ja, müssen erstmal uns kurz schütteln, dann merken, okay, so funktioniert es nicht.
Aber es ist eher die Defense als die Offense, oder? Also ich finde, die Offense liefert eigentlich meistens ähnlich gut ab in beiden Halbzeiten, aber die Defense hat ganz viele Shutouts oder gestern eben dann nur ein, zwei Drives, die in Punkten enden. Ist mein Gefühl zumindest, oder?
Ja, in der ersten Halbzeit, glaube ich, haben wir haben wir sowohl als Offense, wenn wir da mal anfangen wollen, eine dünne Personaldecke gehabt. Also es war klar, okay, mit dem Ausfall von Juju, mit Mecole Hardman auf der IR, dann mussten wir auf jeden Fall schauen, welchen Receiver oder welche Receiver dann eben einen Schritt nach vorne machen müssen, mehr quasi Snaps spielen und eben auch mehr Produktivität an den Tag legen. Und man konnte auch davon ausgehen, dass Travis Kelce, ich meine, so gut wie er gespielt hat, aber es war im Vorfeld klar, die Chargers Defense spielt gut gegen Tight Ends und deswegen müssen sie eben auch gucken, dass sie den gedeckt kriegen. Und der Kollege Derwin James, Safety, der hat so ein bisschen Licht- und Schattenspiel. Und gegen Travis Kelce ist eigentlich immer mehr Schatten gewesen, auch in den vergangenen 4 Spielen, wenn ich mich erinnern kann. Aber so war es halt aber eben
ist,
auch.
Ist definitiv der stärkste Pass-Defender, den die Chargers da haben. Also sie haben ja, wenn überhaupt, haben sie Kelce gedoppelt oder eben mit James gespielt. Und der sah oft echt gut aus. Also das war auch in Ordnung manchmal.
Das sah auf jeden Fall sehr gut aus. Ich glaube, erst als der Linebacker Murray verletzt raus ist, da musste Derwin James ein bisschen mehr andere Sachen auch mit übernehmen. Er ist ja ein unfassbarer Blitzer, auch gegen den Run immer sehr gut gewesen. Und ich glaube, dann war das so ein bisschen der Knackpunkt, als die Chargers da in-game auch die Leute dann verletzungsbedingt verloren haben, dass Travis Kelce ein bisschen, sage ich jetzt mal, mehr Raum bekommen hat. Aber es hat auch viel damit zu tun gehabt, dass wir dann ein bisschen variabler geworden sind, auch als Kadarius Toney raus war, auch als Clyde Edwards-Helaire raus war. Ich glaube, dass wir ein bisschen mehr gelaufen wären. Am Anfang sind wir das ja, dann haben wir es irgendwann aufgegeben und es war dann eben so, okay, Moment mal, warum laufen wir jetzt plötzlich nicht mehr den Ball? Ich kann mir schon vorstellen, dass man da nicht so viel Druck auf Pacheco ausüben wollte, beziehungsweise nicht riskieren, dass der sich dann auch nochmal auf diesem Kunstrasen da verletzt und man dann nur noch einen Running Back mit McKinnon im Kader hat. Und deswegen hat man das, glaube ich, dann versucht, ein bisschen zu, einzudämmen, würde ich jetzt mal sagen. Aber genau, Noah Gray und Jory Fortson haben auch mehr Snaps gesehen als sonst. Justin Watson hat viel mehr gesehen als sonst, als er wahrscheinlich sehen würde, wenn Juju auch noch da gewesen wäre. Verglichen dazu, MVS fast untergegangen, wenn man sich die Produktivitätsstats mal so anschaut.
Einen einzigen Catch in einem sehr wichtigen Drive, dem letzten Drive, aber ansonsten gar nichts. 3 Targets mehr noch gehabt, die er alle 3 nicht gefangen hat. Das war schon weit weg von Normalform, oder?
Auf jeden Fall. Also
da muss man ehrlicherweise sagen, war sogar Mecole Hardman aktiver während des Spiels. Also der hat zwar keine Bälle gefangen, aber nach eigenen Tweets und Bildern hat er zumindest TV-Geräte zerstört. Bei sich zu Hause konnte er das Spiel nicht mehr zu Ende gucken, weil er leider Gottes vor Aufregung irgendwas in seinen Fernseher geworfen hat. Also der war effektiver als MVS zumindest über große Teile.
Ja, der ist auf jeden Fall, der Fernseher ist auf der POP-List gelandet. Also nach dem ersten Tweet von Hardman.
Definitiv länger auf der IR als Mecole Hardman, würde ich sagen.
Ich glaube, das ist Career-Ending Injury für das Gerät. Also hat ihn schön mittig erwischt. Ich glaube, der funktioniert nicht mehr.
Aber war auch ein relativ kleiner Fernseher für so einen Football-Star.
Das wollte ich auch sagen, ja. Vielleicht hat er im anderen Zimmer noch einen größeren zum Zocken oder so. Aber der war tatsächlich, glaube ich, kleiner als meiner daheim.
Durchaus, definitiv. Aber ich glaube, insgesamt, also bin ich völlig bei dir. Also ich habe mich gefreut darüber, dass Sky Moore so produktiv war. Ich habe mich gefreut, dass Fortson aufgetaucht ist. Aber insgesamt war das natürlich am Ende, und das zeigen auch die 3 Touchdowns, ohne Kelce lief da relativ wenig. Also auch da können wir gerne mal drüber reden, weil die Frage habe ich immer mal wieder gehört, wie schafft Travis Kelce es eigentlich, obwohl er nicht der Schnellste ist, nicht der Explosivste ist, nicht der... Keine Ahnung, der hat keine Moves drauf wie Kadarius Toney, der irgendwie aus der Hüfte heraus eine Drehung macht. Und trotzdem kommt er frei gegen die besten Cornerbacks. Er ist nicht zu verteidigen. Er kann in Double Coverage kriegt er Bälle. Wenn er One-on-One geht, dann wirft Mahomes direkt auf ihn. Also ich finde es sagenhaft, mit welcher Erfahrung, mit welcher Smartness, mit welchem Körpertäuschung dieser Tight End es schafft. Es wissen alle, Mahomes wird am Ende auf Travis Kelce wirfen. Das wussten alle vor jedem der 3 Touchdowns. Und trotzdem kommt er frei und trotzdem schafft er es, sich da durchzutanken. Mit einem übrigens sensationellen Jubel. Man rätselt immer noch, ob es Deion Sanders ist, ob es Tomlinson, was natürlich gemein wäre, den Chargers gegenüber. Oder aber ich fand es fast der Patrick Mahomes-Jubel. Also beide Arme nach oben zum Flexen und dabei den Ball in der Hand. Also ich fand, es sah ein bisschen nach Patrick Mahomes-Jubel aus.
Ja, so eine, ich glaube, so eine Kombination aus allem, wenn er den Chargers-Spieler nachgemacht hat, dann auch natürlich wieder typisch Travis Kelce. Aber ja, absolut Wahnsinn, was der in so einem Spiel abreißt. Aber ich muss auch sagen, und da kann man sich, glaube ich, bei 2 von 3 Touchdowns auch mal die Nummer 83 Noah Gray und die 88 Jody Folson anschauen, wie die für Kelce die Blocking-Arbeit machen, damit der quasi mit seiner Spielintelligenz den Weg in die Endzone findet. Das ist auch wirklich sagenhaft. Und das, finde ich, ist für mich auch diese Geschichte, warum Travis Kelce so gut funktioniert. Man weiß um seine Stärken, man weiß aber genau, welche Leute man für ihn eben blocken lassen muss, welche Leute ihm eben den Weg freimachen, damit er nachher wirklich diese Yards macht. Weil das ist ja absurd. Ich glaube, der allererste Touchdown, das war wieder so eine Kopie wie dieser Overtime-Touchdown von ihm von letztem Jahr.
Nee, der letzte war genau das gleiche Play. Es war hundertprozentig das gleiche Play, was sie da gespielt haben, was sie letztes Jahr in der Overtime waren. Das ist eigentlich bitter. Also als Chargers-Fan, es wird mir wehtun, wenn die einfach immer sagen, oh, wir brauchen noch einen Touchdown. Lass uns gleich, also diesmal ist er nach links abgedreht, letztes Mal ist er nach rechts abgebogen und dann sozusagen nach links erst. Aber am Ende, das Play, das war so eine Mesh-Route, die er gelaufen ist, war am Ende hundertprozentig genau die gleiche. Also da war wirklich nichts anderes. Man konnte die wirklich am Anfang übereinander legen und die Chiefs-Spieler haben das gleiche gemacht und trotzdem stehen die Chargers da und können es nicht verhindern. Das ist schon, das ist auch das ist klasse. Auch das zeigt, wie schwer das überhaupt zu verteidigen ist.
Ja, und auch der Kollege Derwin James, der, ich habe so ein bisschen lustige Memes gesehen, dass quasi Travis Kelce quasi sein Daddy ist, weil er immer gegen ihn macht er dann die krassen Spiele, glaube ich. Ich glaube, Kelce hat 461 Yards in den letzten 4 Spielen gegen die Chargers gesammelt, 5 Touchdowns und davon gingen mindestens, würde ich mal sagen, 2 auf die Kappe auch von Kosten von Derwin James, weil er einfach auch jetzt beim letzten Mal wieder 1,5 Schritte zu spät, kriegt dann nicht mehr den Tackle und Kelce läuft quasi ohne Probleme in die Endzone.
Das
gleiche Play, ne?
Ja, aber in der NBA sagst du ja Posterize, wenn so ein NBA-Star über einen anderen rüber dankt. Es gibt dieses schöne Bild, das ich auch auf Social Media relativ häufig gesehen habe, von Derwin James ist so hinterhergesprungen und versuchte Kelce noch zu erreichen. Und das sieht ganz, ganz bitter aus, weil man wirklich, er steht da und man sieht, wie er so hinter ihm hinfällt, auf dem Boden liegt mit dem Links und Kelce vorne jubelt über den Touchdown. Also im Prinzip auch ein Poster. Kann man, glaube ich, genauso festhalten.
Auf alle Fälle.
Aber wir hatten nicht nur Travis Kelce. Also ich glaube, da einmal zu sagen, 6 Receptions, 3 Touchdowns, über 100 oder 115 Yards am Ende, sensationell. Auch der hat ein bisschen daneben gegriffen, hat 10 Targets bekommen, also einen Ball, glaube ich, direkt an den Kopf bekommen, also auch nicht immer alles überall super. Patrick Mahomes sah aber einfach unglaublich gut aus. Wurde nur einmal gesackt, hat die 3 Touchdowns ihm geworfen, hat wieder über 300 Yards geworfen. Also der hat einen, Patrick Mahomes, das kann man auch mal sagen, hat einen Career Average von so knapp 306, glaube ich, waren es vor 2 Spielen. Yards, was schon absurd ist. Also Tom Brady verglichen dazu, der GOAT hat so 266, also er macht über 30 Yards mehr als Tom Brady, aber der ist natürlich auch sozusagen eine längere Karriere, hat vielleicht auch ein bisschen Downphasen, wo er weniger Receiver hatte und so weiter. Diese Saison ist Patrick Mahomes aber bei über 326. Das heißt, die 329 sind mehr oder weniger Durchschnitt, den er jedes Spiel hat. Und ich glaube, das ist so absurd in dieser Saison. Patrick Mahomes spielt eine Saison, die ist wirklich, also wenn er in dem Tempo weitergeht, wird die Rekorde setzen, die meines Erachtens nach lange nicht geknackt werden. Also das ist wirklich unfassbar, mit welcher Produktivität der in jedem Spiel wieder abliefert und eigentlich keine wirklichen schwachen Spiele hat. Es war aber nicht nur Patrick Mahomes, sondern vielleicht war es das Breakout-Game von Isaiah Pacheco, was wir hinterher sagen. 107 Yards bei 15 Carries, ist ein Average von 7,1. Auf der anderen Seite Austin Eckler, der als Topstar, Superstar, Fantasy, Gold gilt, hat 19 Carries, also 4 mehr, hat aber nur 83 Yards und 4,4 Average. Wenn man sich das beides mal anguckt, muss man sagen, Isaiah Pacheco ist wirklich angekommen. Also das war ein sensationell gutes Run-Game. Vielleicht auch gegen eine D-Line, die dann nicht so ganz so stark dabei ist. Trotzdem, Isaiah Pacheco hat jetzt gezeigt, dass er wirklich dieser Nummer 1 Running Back sein kann. Mit so einem Average, glaube ich, können wir sehr, sehr gut klarkommen, oder?
Da können wir sehr gut klarkommen. Also sein erstes 100-Yard-Rushing-Game, ich bin mir ziemlich sicher, da kommen noch ein paar dazu. Also 107 Yards genauer gesagt, hast du schon gesagt. Und er hat auch einen ziemlich krassen Yards per Carry mit 7,1. Also das wirklich sehr stark gewesen, besonders als wir, finde ich, in der ersten Hälfte so ein bisschen Probleme durch die Luft bekommen haben, dann wieder das Run-Game angeworfen haben. die Lücken in der Chargers-Line ausgenutzt haben. Murray verletzt raus musste, der auch immer ein bisschen als Spy ausgeholfen hat. Da hatten die Chargers wirklich, wirklich große Mühe, dagegen ein Rezept zu finden. Und mit dem Ausfall von Edwards-Helaire, der, glaube ich, auch ein paar Snaps mehr gesehen hätte als vergangene Woche, hat Pacheco wirklich seine Sache richtig gut gemacht. Und da können wir uns wirklich drauf freuen, dass das hoffentlich jetzt das Breakout-Game war, er sich nicht verletzt und weiter so produktiv abliefert. Wo ich allerdings auch wieder sagen muss, man hat wieder gesehen, und da komme ich mal zu der Nutzerfrage von Nico Kohler, der über Instagram geschrieben hat, auch Grüße. Warum, um Gottes Willen, laufen wir den Ball nicht weiter, wenn es so super funktioniert und die Defense des Gegners uns damit nicht stoppen kann? Pacheco war super produktiv in der ersten Halbzeit und durfte nur 5-mal laufen. Liegt es vielleicht daran, dass wir Patrick Mahomes haben und Andy Reid ihn lieber werfen lassen will? Was würdest du sagen, Daniel?
Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Ich glaube, es hat sehr viel mit der Strategie zu tun. Und ich glaube, am Ende wird Andy Reid immer werfen, wenn er werfen kann und es funktioniert. Wenn er merkt, dass der Gegner sich darauf einstellt. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel mit den Schemes, mit den Taktiken zu tun, die sie da auf dem Feld machen. Sobald sie Manndeckung spielen, werden sie versuchen, immer zu werfen, weil sie immer sagen, okay, das kann eigentlich Travis Kelce immer gewinnen. Wenn man sieht, dass sie mit ohne zwei High Safeties, also am Ende zwei Safeties, die den Raum hinten decken und lange Pässe nicht zulassen, spielen, werden sie immer werfen, weil wir glauben, da sind wir besser, das können wir besser machen. Für uns ist der Run nett. Und der kann auch mal First Down bewirken, aber der Run soll eigentlich eher dafür dienen, dass der Gegner dich nicht nur auf das Passing Game konzentrieren kann. Also es ist immer diese Zweidimensionalität herstellen. Und ich glaube, mit einem Patrick Mahomes musst du den Ball so viel werfen, wie es irgendwie geht. Nicht zu viel, damit der Gegner sich nur darauf einstellen kann, aber eben so viel, dass wie es irgendwie machbar ist. Und das hat man im letzten Drive auch gesehen. Da wird dann nicht mehr gelaufen. Da brauchst du eigentlich keinen Run. Und wenn, läuft Patrick Mahomes selber. Ich würde mir auch wünschen, dass sich ein bisschen ändert, weil ich glaube, dass wir ein gutes Run-Game haben könnten. Aktuell, wenn es drauf ankommt, wenn wir die Sicherheit haben, dann werfen wir den Ball. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger gesetzt. Und wenn es so gut funktioniert wie gegen die Chargers, wird sich das auch so schnell nicht ändern.
Ja, also kann ich in weiten Teilen zustimmen. Ich sehe es auch eher als Ingame-Taktik an, also besonders nachdem dann eben Edwards-Helaire raus war, nachdem Tony raus war, der auch sehr viel über den Lauf kommt, sehr, sehr dynamisch ist. Und dann wollte man, glaube ich, auch verhindern, dass mit Pacheco der ganze Run zu eindimensional wird. Was ich echt ein bisschen schade fand, dass wir McKinnon so versucht haben, gefühlt in diese designten Runs für Edwards-Helaire reinzupressen, obwohl wir eigentlich wissen, dass er nicht wirklich funktioniert, dass es ein bisschen wirkungslos ist. Letzte Woche, wir erinnern uns, gegen die Jaguars, da war er wirklich auch Receiver für die kurzen Bälle. Und exakt hier haben wir ja eigentlich auch in der Vorbesprechung so die Schwachstelle der Chargers ausgemacht. Run-Defense nur auf Platz 30 der Liga, glaube ich, schien sehr verwundbar im Kurzpassspiel mit den Running Backs, hatten ein Rating von 107,6 gegen die Running Backs, 3 zugelassene Touchdowns. Und ja, McKinnon wurde dann sehr häufig im klassischen Run eingesetzt. Also 6 Carries, 24 Yards, im Schnitt 4,0. Und der längste Run nur über 7.
Und ich sag mal, Patrick Mahomes. Unfassbar nervige Fumble, oder? Also, es wäre auch einmal Jerry McKinnon nochmal anklagen. Der hat das Spiel eigentlich erst wieder spannend gemacht. Wenn der Drive einfach durchgeht, dann, und der sah gut aus, dann hätte das ein etwas entspannterer Morgen sein können für uns beide.
Ja, ich. auf den Fumble, ja, da. Ja, der sah, wurde das ein oder andere Mal der Großaufnahme ziemlich bedröppelt gezeigt. Ich glaube, den hat er auch selber nicht so richtig verstanden, warum das dann passiert ist. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Mahomes hatte 4 Carries, 23 Yards, nur einen weniger, 5,8 Yards im Schnitt, und sein längster Lauf war über diese 16 Yards. Dann muss man halt einfach schlicht und einfach sagen, McKinnon wahrscheinlich wieder mutmaßlich nicht so richtig eingesetzt, wie er eingesetzt hätte werden können. Ich erinnere mich auch mindestens 2 bis 3 Plays, wo er auf links rausläuft und komplett frei ist und Mahomes ihn aber nicht anspielt oder nicht sieht, weil er eher so downfield gehen will, beziehungsweise ja, ein paar Yards machen will. Ja, es ist halt eben, wie gesagt, einerseits die Taktik, aber andererseits hätten wir da vielleicht auch ein bisschen entspannteres Leben haben können. Und der Fumble, ja, das war absolut unnötig, vor allem als wir dann im Drive davor den Ball recovern nach dem Fumble und du eigentlich mit 10 Punkten dann in Führung gehen kannst, wäre das Ding durch gewesen. So wurde es halt nochmal spannend. Das hätte ehrlicherweise nicht sein müssen, definitiv nicht.
Das stimmt. Die Verletzung, Clyde Edwards-Helaire, vielleicht nochmal einmal angesprochen. Ich glaube, das ist nochmal interessant, ist ein Ankle Sprain. Das können schon einige Wochen Ausfall sein, ehrlicherweise. Also ein High-Ankle-Sprain, den auch teilweise Mac Jones hatte. Das kann schon wirklich wehtun. Ich finde es schwer einzuschätzen, wie lange er jetzt weg ist. Ich hätte jetzt aber von 2 Wochen wäre ich auf jeden Fall ausgegangen. Ich habe jetzt gerade gelesen, Melvin Gordon von den Broncos wurde released, gewavert oder gewaved, kann jetzt gewavert werden, weil der diesen unangenehmen Fumble auch hatte. Wäre das jemand, wo du dir vorstellen könntest, da probieren die Chiefs mal, weil sie mit Jones dann am Ende auch nicht so richtig happy sind. Könntest du dir Melvin Gordon in Rot vorstellen?
Also wir haben ja letzte Woche Dienstag schon versucht, Enno Benjamin über die Waiverlist zu claimen. Das hat nicht funktioniert, weil bei dieser Waiverliste natürlich nach Saisonrekord quasi ausgesucht wird, wer das Recht hat, auf der Position weit oben zu sein. Und mit in der Verlosung waren da die Texans, die Seahawks und die Saints. Und die Texans sind ja gerade mit Kurs auf First Overall Pick. Das heißt, die waren auch da ziemlich weit vorne und durften dann eben die Verhandlungen mit dem Spieler führen. Ich kann mir schon vorstellen, dass auch jetzt mit der Tatsache, dass Edwards-Helaire vermutlich, und ich bin da bei dir, also als ehemaliger Running Back, ist auf jeden Fall keine schöne Verletzung für einen Running Back. Das könnte sehr schmerzhaft sein, und bis das mal richtig ausgeheilt ist und du wirklich wieder voll belasten kannst, würde ich sagen, 2 bis 3 Wochen definitiv auf jeden Fall raus. Und dann hängt es davon ab, wie schnell du wieder ins Training kommst. Am Anfang wahrscheinlich wieder limited, und dann wird man von Tag zu Tag sehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir auf jeden Fall, also ob jetzt diese Personalie oder eine andere, aber wir werden auf jeden Fall was machen müssen, weil sonst auch bei Tony weiß man jetzt nicht so richtig, wie lange da die Ausfallzeit sein wird, ob es wirklich nur, ich glaube, Achillessehne war es.
Hammies, genau, also Hamstrings, ja. Ist ja sozusagen seine Achillesferse allgemein.
Achillesferse, genau.
Das ist das, wo er am Ende sich am, also am meisten noch bei den Giants irgendwie verletzt hat. Mal gucken, also da auch, mir wäre lieber, dass er Richtung Playoffs fit ist, als jetzt in den nächsten 2-3 Wochen.
Ja, wäre gut. Also sollten wir ein bisschen schonen. Dann muss man mal gucken. Also ich bin gespannt, aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wir auf jeden Fall was machen werden auf der Position.
Definitiv. Ich glaube, am Ende mit McKinnon bin ich auch völlig bei dir, falsch eingesetzt, hat davor viel besser funktioniert, aber auch wahrscheinlich, weil Clyde Edwards-Helaire dann verletzt ist und sie sagen, okay, wir müssen auch mal Isaiah Pacheco rausnehmen, ein bisschen Luft lassen und dann eben mit ihm spielen. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass wirklich noch so ein Run-Only Running Back, Run-Horse da genommen wird. Vielleicht sehen wir auch Ronald Jones nächste Woche mal im Team. Also ich kann es mir durchaus vorstellen. Wen wir leider nicht gesehen haben, da haben wir uns ein bisschen drauf gefreut bei Twitter, ist Paul. Der wurde am Ende gar nicht eingesetzt, so wie ich es gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er ein paar Snaps bekommen hat, aber auf jeden Fall kein Target. Hat dich auch ein bisschen enttäuscht, oder?
Ja, fand ich mega schade, weil ich eigentlich sehr von dem überzeugt bin. Ich glaube, kommt von Clemson, letztes Jahr gepickt worden, und da fand ich ihn echt gut. Also sein Highlight-Tape hat mir sehr gefallen. Ja, vor allem da wir recht viel gepasst haben, hätte sich das angeboten, den auch einfach mal tief zu schicken. Das kann er, glaube ich. Und mittlerweile hatte das Playbook auch, glaube ich, so weit drauf, dass er da auch eine Connection mit Mahomes haben könnte. Ich meine, wir haben gesehen, wie das funktioniert, wenn du das Vertrauen bekommst. Bestes Beispiel Sky Moore, 6 Targets, 5 Receptions, 63 Yards, 12,6 im Schnitt, hat einige wichtige Third Downs gemacht, sichere Hände, auch in der Double Coverage. Also das ist nicht mehr der Sky Moore wie vor noch ein paar Wochen, der da auch mal die Bälle gedroppt hat, der die Punt Returns nicht so richtig sicher hatte. Also man sieht, er lernt auch besonders von diesem Scramble Drill, den Mahomes hat, also dass man halt quasi immer noch online sein muss sozusagen, wenn Mahomes dann scrambled und dann einfach noch im letzten Moment vor der Line of Scrimmage nochmal den Ball loswerden möchte, einfach nochmal, um nochmal ein paar Yards zu machen, und weil es einfach die gegnerische Defense nicht auf dem Schirm hat, weil du so schnell gar nicht reagieren kannst. Und das ist halt eben Patrick Mahomes, da geht vieles Playbook, aber auch vieles Intuition, und das musst du halt als Wide Receiver irgendwie auch verinnerlichen. Und deswegen ist das, glaube ich, für einen jungen Spieler schwieriger, da zu lernen. Aber deswegen hätte ich auch gerne gesehen, wie sich vielleicht ein Paul da macht. Also ja, schade, dass wir da noch nicht so viel gesehen haben, aber vielleicht kommt er ja jetzt mal.
Aber wenn sich die Receiver mal allgemein anguckt, also Travis Kelce, 150 Yards, haben wir darüber geredet, Justin Watson, 67 Yards, 3 Receptions, eben immer sehr die langen Dinger bekommen. Trotzdem finde ich es extrem beeindruckend, wie der auch kommt. Sky Moore hat vielleicht eins seiner wirklich größten Spiele bisher gemacht. 5 Receptions, 63 Yards. Jody Fortson, haben wir vorhin schon ganz kurz drüber geredet, als Tight End eben auch eine super gute Rolle, auch im Receiving Game, hat diesen langen Ball auf rechts kurz vor der Endzone, hätte er fast ein Touchdown sein können. Ja. da er bekommt 51 Yards, MVS hat den letzten Drive, Noah Gray 2 Catches, also am Ende ja wieder ein großer Spread, nicht die 10 Receiver, die er in anderen Spielen hatte, aber ganz andere Namen, und ich glaube, das ist auch die Qualität von Patrick Mahomes am Ende, also diesen Ball auf MVS, den konnte er ja nicht fangen, also er hatte fast alles versucht, den wäre einfach nochmal aus der Hand geglätscht, aber der ist ihm ja in den Bauch reingeflogen und der Ball riss ihn sozusagen zu Boden, und ich glaube, das ist am Ende wirklich nochmal ein klares Zeichen, auch egal, welche Receiver da stehen, Patrick Mahomes macht sie besser. Und das finde ich ganz, ganz wichtig festzuhalten. Wenn ich mir MVS angucke, finde ich ihn stärker als letztes Jahr bei den Packers. Wenn ich mir Juju angucke, finde ich ihn viel stärker als unter Big Ben. Also am Ende ist das ja auch ein Effekt, den wir mit einberechnen müssen. Gegenteilig kann man natürlich auch sagen, Tyreek Hill sieht ehrlicherweise fast noch besser aus als bei den Chiefs, was damit zu tun hat, dass er deutlich mehr Targets bekommt, dass er deutlich mehr Bälle bekommt und mit Waddle natürlich auch eine andere tiefe Waffe hat, die die Verteidiger auch rausnimmt. Aber der sah ja unter Mahomes auch gut aus, also da muss man sich keine Sorgen machen.
Ja, unser Patrick Mahomes ist absurd, und egal wie vehement und laut noch die MVP-Diskussion geführt werden sollte, es fällt gefühlt Woche für Woche schwerer für seine Kritiker, Argumente zu finden, die nicht zum MVP
zu kriegen. Aber ich glaube, die hat aktuell keiner mehr, oder? Also aktuell, wenn man die Spiele bis heute nimmt, ist Patrick Mahomes ziemlich eindeutig der MVP dieser Liga. Kommt ja noch ein bisschen was, aber da mache ich mir gerade wenig Sorgen darum, wenn der seine Leistung weiterhält. Jetzt kommen nächste Woche die Rams, die Woche drauf die Bengals. Ich glaube, die Bengals werden nochmal wirklich ein harter Gegner. Die haben sich gut eingespielt, gegen die Steelers diese Woche gewonnen. Aber auch gegen die Rams werden wir wahrscheinlich wieder ein hartes Spiel haben, weil die ihr A-Game auf den Platz bringen, wie immer gegen uns. Und das wird auch wieder knapp. Lass uns gerne mal über die Defense reden. Da haben wir jetzt auch gar nichts gemacht. Erstmal, wenn man so ganz rudimentär auf die Zahlen guckt, 5-6. Sieht gut aus. Eine zweite Halbzeit, wo man die Chargers wirklich zu einem einzigen Touchdown gehalten hat. In der ersten Halbzeit sah es noch nicht so doll aus. Was hat dich überrascht? Was ist dir aufgefallen?
Also wie schon in Woche 2 und eben wie so oft schon angesprochen in diesem Jahr, da brauchen wir zu Beginn in der Defense Zeit, um reinzukommen. In der Halbzeit haben wir uns dann darauf eingestellt, und das muss man an der Stelle, finde ich persönlich, nochmal sagen, das, was Steve Spagnuolo da immer wieder in der zweiten Halbzeit veranstaltet, das ist absolut ganz großes Kino. Ich meine, klar, am Anfang denkst du, das kann doch nicht wahr sein, wir laufen da schon wieder hinterher, aber einfach nur mal... Erste Halbzeit Vergleich Chargers, 4 von 5 Drives haben sie gescored. In der zweiten Halbzeit waren 5 Drives Punt, Fumble, Touchdown, Interception. Also absolut verrückt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Yards wir noch zugelassen haben in der zweiten Hälfte. Aber man muss auch sagen, und ich glaube, das ist auch so ein Thema gewesen, es gab sehr viele, und das meinte auch Chris Jones im Interview, ja, in der ersten Hälfte sehr viele Miss-Tackles, es gab sehr viele Undiszipliniertheiten. Klar, du hast einen jungen...
Nick Bolton,
ja. Die eine Geschichte da außen gegen Justin Herbert, der ist bei 3 und keine Ahnung, kriegt aber das First Down auf jeden Fall nicht, und dann schubst er ihn raus, Unnecessary Roughness Call, direkt das Automatic First Down gefangen, und das muss halt einfach nicht sein. Genau das Gleiche halt eben mit solchen Holding Calls, wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, also wenn du es auf der einen Seite gibst, dann musst du es auf der anderen Seite auch machen. Und da, ich weiß nicht genau, wer von den Chargers da in den Würgegriff genommen wurde, so WWF-Style, das muss ich mir ehrlicherweise dann auch nachher sagen, dann musst du das beides werfen. Punkt. Aber definitiv ist es halt eben so, du hast eine junge Secondary, die noch jünger geworden ist, als Juan Thornhill rausgefallen ist. Dann hattest du quasi Justin Reed und ganz viele Rookies auf der Corner-Position und halt auf der Safety-Position. Und da passieren halt schon mal so Sachen. Du brauchst da schon einen Veteran hinten, der ein bisschen orchestriert, der ein bisschen die Dinge eben justiert. Und wenn dann eben dein Defense-Quarterback mit Bolton sich dann halt zu solchen Sachen hinreißen lässt, der ist... auch erst in seinem zweiten Jahr, das muss man ja auch ehrlicherweise noch dazu sagen, auch dem unterläuft mal sowas, aber es darf dir halt einfach nicht passieren. Aber auch Chris Jones, wir erinnern uns an die Geschichte da mit dem fragwürdigen Ding gegen die Colts. Das passiert halt mal in-game. Und dann rennst du halt hinterher. Aber ich finde, das, was dann halt passiert ist, dass sie eben nachjustiert haben und dann stärker zurückgekommen sind, das finde ich immer sehr beeindruckend. Ich würde es Ihnen natürlich wünschen, dass es mal von Anfang an die ersten zwei Quarter auch passiert und nicht nur dann erst wieder ab der Halbzeit.
Das stimmt definitiv. Ich glaube, insgesamt Chris Jones, kann man nochmal wirklich drüber reden, nicht nur eine ausgezeichnete Saison, für mich aktuell wirklich wahrscheinlich der beste Defensivspieler der Liga. Hat jetzt 9 Sacks, hat schon 2 neue geholt. Aber auch der Moment, wo er die Sacks holt. Also im letzten möglichen Drive der Chargers, der endet dann mit der Interception von Nick Bolton. Die war glücklich oder die war eine Teamaufgabe, nicht nur Nick Bolton. Der hat den Ball, der dann wieder hochgesprungen ist, glaube ich, von der Schulter seines Mitspielers aufgefangen. Aber davor der Sack gegen Justin Herbert, brutal, und hat, glaube ich, jedem Chargers-Fans jegliche Hoffnung genommen, dass dieses Spiel irgendwie positiv enden könnte. Und ich glaube, das ist eben nochmal ein ganz klares Zeichen. Und mit 9 Sacks liegt er dann auch nicht so weit weg. Matthew Judon von den Patriots, ganz klar vorne mit 13, aber danach kommen eben mit Micah Parsons mit 10, also Darius Smith von den Vikings mit 9,5, Nick Bosa 9,5, Justin Houston, auch ein Ex-Chief, der mir immer wehtut, wenn ich ihn lese, aber das dann ist er auch schon mit 9, also am Ende Platz 5 aktuell, und das ist aller Ehren wert, also der ist nicht weit weg von der Spitze der Sack-Leader und hat eben noch so viel mehr und spielt eben nicht auf der Edge, sondern innen, das muss man auch mal vergessen, macht es deutlich einfacher an Micah Parsons, der immer von außen kommt, hat natürlich einen deutlich schnelleren, direkteren Weg zum Quarterback am Ende, also das ist, glaube ich, eine Leistung, die man echt auch nicht außen vor sehen kann. Und Mike Dana, auch gut, dass er wieder da ist, oder?
Auf jeden Fall. Ja, Chris Jones hat ja auch sein 100. Spiel für die Chiefs absolviert. Also man sieht, was das eigentlich für eine krasse Konstante ist. Spielt auch, glaube ich, jetzt schon tight mit seinem zweitbesten Karrierejahr. Zumindest was die Sacks angeht. Und es ist ja noch nicht mal die Regular Season zu Ende. Also da geht ja noch einiges. Und da glaube ich, so wie der gerade drauf ist, Defensive Player of the Year, kann er auch jede Woche wieder seine neue Bewerbung da einwerfen. Also das ist tatsächlich Wahnsinn. Genauso Mike Dana, wenn Travis Kelce das Offensive Kryptonit für die Chargers ist, dann ist Mike Dana das Defense Kryptonit. Er hat, glaube ich, 4 seiner 7,5 Karriere-Sacks gegen Justin Herbert erzielt. Gestern oder heute Nacht 2 Sacks, 1 Tackle for Loss und 4 Total Tackles. Also Die sammeln jetzt in den letzten 4 Spielen, wenn mich nicht alles täuscht, 18-6. Also,
aber ich bin ganz glücklich, Mike Dana hat Justin Herbert diesmal heil gelassen. Da sind wir auch schon.
Er hat ihn ganz gelassen, genau.
Und letztes Mal hat er ihn ja nach einem Pass dann noch sozusagen getackelt, mit dem in den Bauchbereich getroffen, da verletzt. Also ich bin ganz happy, dass Justin Herbert sich nicht verletzt hat. Das ist ein sensationeller Spieler, den ich unglaublich gerne angucke, wenn er nicht gegen die Chiefs spielt. Von daher ist das schon in Ordnung.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn wir nochmal ganz kurz, also defensiv angucken, das sah alles in Ordnung aus. Was ich nochmal ganz spannend fand, Juan Thornhill hat sich verletzt auf der Seite des Balles, haben wir auch eine Verletzung. Mal gucken, wie das aussieht. Ist, glaube ich, nach dem zweiten Viertel rausgegangen oder Anfang des dritten Viertels. Danach waren unsere Jugend trainiert, Kompagnons wieder mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Snead ist ja auch noch nicht so lange dabei. Wie fandest du die? Wie sahen die in der zweiten Halbzeit aus?
Sie sahen besser aus, als ich das schon befürchtet hatte. Ich glaube, man muss aufpassen, dass das in Zukunft nicht so der Dauerzustand ist, weil das ist halt kann sehr schnell auslesbar sein, und die brauchen, wie schon gesagt, glaube ich, jemanden, der sie ein bisschen orchestriert, der auch sagt, okay, hier, wo sind die Räume, der vielleicht auch als Spy ein bisschen hilft vorne. Und wenn diese Position nicht da ist oder nicht von einem Veteran gespielt wird, dann hast du natürlich, ja, in der Coverage entsprechend, wenn es dann noch dünner wird als jetzt schon, hast du halt auch Probleme. Und Kollege Jalen Watson hat sich an seiner Hand verletzt. Und wenn du jetzt Thornhill auch noch raus hast, dann Fenton ist weg. Das heißt, du hast die Secondary noch dünner, als sie eigentlich auch schon ist. Also von daher, die Performance hat mir gefallen. Aber hinsichtlich der nächsten Aufgaben jetzt gegen die Rams und die Bengals müssen wir gucken. Also ich finde, nicht alles immer nur mit den jungen Spielern aufbürden, sondern eben da auch gucken, dass wir da eine gesunde Rotation reinkriegen und dass vorne der Druck kommt. Aber, und das ist ja unsere große Baustelle, Pass-Defense, und da passiert halt auch viel auf der Corner-Position oder halt auch viel Downfield, wo wir, bestes Beispiel, ich glaube, die Chargers stehen bei 3 und 17 oder 18. Wir haben sie zweimal echt mit Tackle for Loss zurückgedrängt. Justin Herbert hat im letzten Spiel einfach unfassbar viel Zeit. Glaube ich, 3 Sekunden hält er den Ball und dann wirft er in Downfield auf seinen Receiver, der das ganze Spiel kein Faktor war, und der fängt den. So, das kann halt auch passieren. Und das passiert ja halt eben, wenn du in der Secondary ausgedünnt bist oder eben sehr jung unterwegs. Deswegen, da sind wir halt eben dieses Jahr sehr anfällig. Und das dürfte gegen andere Teams, beispielsweise die Bills, dann deutlich schwerer werden. Das haben wir auch schon gemerkt.
Das ohne Frage, obwohl, also ich glaube, die Bills sind immer noch mal ein ganz anderes Team, in einer anderen Offense. Ich finde Justin Herbert einfach so ein bisschen Perlen vor die Säue, dass ein so guter Quarterback in einem Team sich so schwer tut, so viel Probleme hat. Mike Williams ist auch wieder verletzt. Keine Ahnung, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Mike Williams sich nicht verletzt hätte. Der sah auch schon wieder ganz ordentlich aus gegen uns. Das ist ein bisschen das Kryptonit, was wir normalerweise auf der anderen Seite haben. Klar muss man sich da noch steigern, aber ich glaube auch die Bills sehen, wie schwierig das ist. Auch die Eagles sehen, wie kompliziert das manchmal sein kann, gewinnen so ganz knapp ihre Spiele. Man sieht eben am Ende schon, dass alle der Teams ihre Schwierigkeiten und ihre Schwachstellen haben. Und da nicht immer alles direkt funktioniert. Und ich finde, bei uns läuft es fast zu gut. Also in der Super Bowl-Saison war es eigentlich ganz schön, dass wir nicht die Verletzung von Mahomes war nicht so schön, aber danach so eine kleine Down-Phase hatten und dann ein bisschen wegfahren aus dem Blickwinkel der ganzen Teams. Ich glaube, jetzt rechnet jeder damit, dass die Chiefs dieses Jahr den Super Bowl spielen. Was es nicht einfacher macht, weil du weißt, dass alle Teams darüber, also jetzt schon knobeln, wie sie für die Playoffs dann eine ordentliche Strategie gegen diese Offense haben, wie sie diese Defense schlecht aussehen lassen können. Von daher hoffe ich vielleicht auch, dass wir trotzdem Seed 1 kriegen, aber vielleicht auch eine Schwächephase haben, die Leute ein bisschen anders aussehen lässt oder wir eben anfangen, einfacher die Spiele zu gewinnen, wo wir nicht alles zeigen müssen. Also das ist aktuell schon sehr, sehr, sehr gut, aber auf der anderen Seite eben auch gibt allen Teams, allen großen Teams eine Möglichkeit, so ein bisschen Rezepte dagegen zu finden.
Ja, wir müssen halt immer das gesamte Playbook aufmachen, habe ich so das Gefühl. Und wir sollten uns noch ein paar Seiten zurückhalten für die Playoffs. Die werden schwer genug.
Obwohl, die Chargers reicht ja immer das gleiche Play am Ende. Also von daher.
Das ist richtig, ja. Da reicht immer das Play Mahomes auf Kelce. Und der läuft einfach.
Genau. Also ich glaube, am Ende, ich fand den Namen Charger Killer, den kommt jetzt auch bei uns in die Überschrift der Episode auf jeden Fall rein, von Kelce. Super, du hast es gerade vorhin schon gesagt. Ich hatte dann noch einen Bekannten gesehen, Henry Winkler, der Schauspieler. Also wir verlassen gerade so ein bisschen die Analyse, ein bisschen in den boulevardesken Teil dieses Spiels, war vor Ort, hat miterlebt, wie, das fand ich auch wieder schön, die Nationalhymne gespielt worden ist und die Chiefs deutlich lauter waren als die Chargers-Fans. Also das war kein Heimspiel der Chargers, hatte ich das Gefühl. Sondern SoFi Stadium war Chiefs Kingdom. Henry Winkler war da. Sagt er dir noch was?
Happy Days, sage ich dir nur. Hat er gestern auch einen gehabt von den Happy Days als Fonzie, Hauptrolle. Ich glaube, dann gab es noch Brooklyn Blues, Gesetz der Gosse neben Sylvester Stallone. Glaube ich, dürfte vielleicht noch mehreren Leuten ein Begriff sein. Also,
aber es ist eine Legende, also es ist wirklich eine Legende.
Ja.
In den USA, der Typ war ein Sinnbild für einen coolen Typen. Also das ist, glaube ich, das, was der immer war. Mr. Fonz war so der Lederjacken tragende, coole, junge Erwachsene, der Vorbild von ganz vielen Teenagern waren. Und am Ende Chiefs-Fans. Hat mich sehr gefreut, hat am Ende das Trikot von Patrick Mahomes vom Spiel bekommen. Hätten wir auch gern gehabt, aber Henry Winkler ist schon eine große Nummer in den USA und immer ganz schön zu sehen, wenn man in L.A. vor Ort ist, dann kommen die ganzen Schauspieler raus. Paul Rudd, Ant-Man ist ja sowieso bekannt, finde ich eine ganz schöne Geschichte. Ja, ich glaube, wir sind soweit relativ weit durch. Was ich nochmal als Tipp mitgeben kann, das finde ich ganz schön, Mahomes wurde von Travis Kelce eingeladen, bei New Heights beim Podcast dabei zu sein, also Mittwoch gerne den New Heights Podcast sich anhören, wenn ihr hiermit schon durch seid. Da wird es die beiden Kelce-Brüder zusammen mit Mahomes zu hören geben. Da bin ich sehr gespannt, was für Anekdötchen da dann so verteilt werden, die wir noch nicht kennen. Aber das ist wirklich immer sensationell. Und ansonsten.
Auf alle Fälle lohnt sich da reinzuschalten.
Genau, ansonsten hast du einen Wunsch, welcher unserer verletzten Spieler? Es wird jetzt ja schon mehr. Also man merkt, die Verletzungssituation wird ein bisschen angespannter. Wer zurückkommen soll, wen wünschst du dir als erstes zurück?
Ja, ehrlicherweise, wenn ich mir die Secondary der Defense angucke, hätte ich schon gerne, dass Thornhill einigermaßen schnell wieder dabei ist, dass bei Watson auch mit der Hand nicht so dolle was los ist. Und dass auf jeden Fall Kadarius Toney jetzt dann doch schneller zurückkommt als vielleicht gedacht. Ich finde auch, das hat wieder mal gezeigt, auch diese ganz vielen Ingame-Verletzungen, dass die Diskussion Turf oder nicht, glaube ich, noch in Zukunft sehr laut und sehr vehement geführt werden muss. Also ich glaube, da wird die Spielergewerkschaft auch noch mal ein paar Takte in den Ring werfen. Das ist einfach ein großes Verletzungsrisiko und man sieht halt eben auch, dass dann halt nicht die besten Spieler gegeneinander spielen können, wegen so einer Belagsgeschichte und das sollte eigentlich nicht sein. Also die Jungs haben schon sowieso zu kämpfen mit diesem Kontaktsport und dann soll nicht auch noch der Boden dich da aus dem Spiel rausnehmen. Deswegen, ja, aber würde mir natürlich wünschen, dass alle so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Ich hoffe natürlich immer noch auf den Belldozer. Ich glaube, da wäre auch noch mal eine gute Verstärkung möglich. Ich glaube, Lucas Niang muss jetzt am 23. ist, glaube ich, diese Frist vorbei. Da muss er wieder aktiviert sein, also in den Roster aufgenommen werden. Für uns Glück, wir müssen jetzt keinen cutten aus dem 53-Mann-Kader, wenn nicht noch einer auf IR muss. Bei Edwards-Hiller glaube ich es zwar nicht, das wäre dann echt ungünstig, wenn der jetzt 4 Wochen auf jeden Fall raus wäre. Bei den anderen müssen wir gucken.
Definitiv kann ich nur zustimmen. Ich habe noch 2 kleine Anekdötchen, die ich noch so auf dem Schirm habe. Weißt du eigentlich, wo der Name Chargers herkommt?
Also irgendwie was aufladen oder was, so Elektrizität etc., aber das wäre zu naheliegend.
Ja, der erste Gründer war Teil der Hilton-Familie und hatte damals nicht nur die Hotels, sondern hatte versucht, ein Kreditkartenunternehmen, was dann gekauft worden ist, ich glaube Carte Blanche hieß das, gekauft worden ist von der Citibank, der jetzigen Citibank. Ist nicht so groß geworden wie Visa, aber hat eben Credit Card Charging, also dieses Aufladen von Kreditkarten, ein Budget darauf zu tun. Daher kommt der Name Chargers und er wollte damit Werbung machen für dieses Kreditkartenunternehmen in der AFL damals noch. Und weil er so alleine im Westen war, hat er dann an die AFL gebeten, doch noch ein Team an die Westküste zu machen. Das sind dann die Oakland Raiders geworden, jetzt Las Vegas Raiders. Also so ist diese Division entstanden. Also am Ende haben wir da ein Kreditkarten-Werbeteam und das andere ist ein Klamottenteam. Schon schön, was wir da an der Westküste haben.
Ja, die beide oder zusammen mit Denver ja sehr investiert hatten vor der Saison. Und jetzt kann man ja fast festhalten, haben die Chiefs am 21. November quasi die Division klar gemacht. Also, nice try, Leute. Nice try.
Am Ende finde ich das ganz, ganz, ganz spannend zu sagen, weil wir haben ja auf der einen Seite jetzt 3 Punkte Vorsprung, 3,5 Spiele Vorsprung gegen die Chargers. Also wir haben ja den sozusagen direkten Vergleich auch noch gewonnen. Und auf der anderen Seite 5 Spiele auf die beiden anderen Teams. Würdest du sagen, wir haben die Division gewonnen?
Würde ich schon sagen. Also da müsste jetzt schon ziemlich viel passieren. Das müsste ein ziemlich negativer Lauf mit sich bringen und bei den anderen ziemlich positiven. Ich glaube, die Chargers stehen jetzt bei 5-5, wir jetzt bei 8-2. Also
solange Patrick Mahomes gesund bleibt,
aus dem Fenster raus.
Solange Patrick Mahomes gesund bleibt, gewinnen wir diese Division.
Ja, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Hoffen natürlich, dass das tatsächlich so eintritt. Aber wenn nichts, sagen wir es mal so, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert und das würde eine Verletzung eines Schlüsselspielers, in dem Fall auch Patrick Mahomes, betreffen, dann glaube ich, ist die Division so gut wie gewonnen.
Sehr schön. Ich sehe gerade auf Twitter die Diskussion um die Chiefs möglicherweise Richtung Melvin Gordon gehen, nehmen langsam Fahrt auf. Ich glaube, das werden wir die nächsten Tage noch hören. Wir sprechen uns Ende der Woche wahrscheinlich Richtung Donnerstag wieder und präsentieren euch dann die Preview für die Los Angeles Rams. Das wird das nächste Spiel sein. Die haben gerade gegen die Saints verloren, also auch da läuft alles andere als gut. Ich habe eine Live-Watcherei gestern Abend neben einem Rams-Fan gesessen, dem er so von links hinten die ganze Zeit ins Ohr gebrüllt hat, weil er sich so geärgert hat. Am Ende nach dem Super Bowl-Ring hat das bei denen nicht so richtig gut funktioniert. Von daher hoffen wir da mal auf ein einfacheres Spiel. Ansonsten dir eine schöne Woche, euch da draußen eine entspannte, angenehme Woche. Und die letzten Worte gehören wie immer dir.
Da kann ich mich nur anschließen. Entspannte Woche. Alle, die es heute Nacht geschaut haben, holt ein bisschen Schlaf nach und wir hören uns dann in alter Frische Ende der Woche zur Vorbesprechung auf das Rams-Spiel. Macht's gut, bis die Tage und go Chiefs!